HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Er ist nominiert. Jurist Giuseppe Conte soll neuer Ministerpräsident in Italien werden.
Conte hat keinerlei politische Erfahrung, ist Juraprofessor, Experte für Zivilrecht und gehört zum Schattenkabinett Luigi Di Maios.
Natürlich wollen wir eine Regierung, die das nationale Interesse Italiens ins Zentrum rückt. Dabei respektieren wir alle und alles. Aber Italien kommt zuerst.
Es gibt viel Machthunger bei den Populisten. Aber sind wir sicher, dass sie, wenn sie regieren, in der Lage sind, ein bankrottes Land vor dem Zusammenbruch zu bewahren?
Sowohl die Fünf-Sterne-Bewegung als auch die Lega sind mit einem Projekt des Wandels angetreten, auch was die Europäische Union angeht. Beide sagen, dass die europäischen Regeln zur Staatsverschuldung zu streng sind.
Insofern können wir jetzt nicht einfach entspannt zuschauen, wie diese neue Koalition das Land gegen die Wand fährt, sondern sind davon selbst auch betroffen.
Quizfrage: Was war bisher die kürzeste Lebensdauer einer italienischen Regierung? Ganze 23 Tage, also nicht Monate oder Wochen, Tage. Jetzt ist es mal wieder soweit. In Italien findet sich eine neue Regierung zusammen. Und das ist jetzt schon die 65. seit Kriegsende. Aber diese hier, die ist wirklich etwas Neues. Wenn der Staatspräsident grünes Licht gibt, dann werden die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega gemeinsam regieren. Unterschiedlicher könnten die beiden Partner kaum sein. Die Fünf Sterne sind als Anti-Establishment-Bewegung gestartet. Viele beschreiben sie eher als linkspopulistisch. Die Lega dagegen fischt hart am rechten Rand. Also wie passt das bloß zusammen? Die beiden eint eigentlich nur die Ablehnung der EU und der Wunsch, viel Geld auszugeben. Italienisches und europäisches, unser Geld also. Deshalb kann es uns nicht egal sein, was da in dieser Woche in Rom passiert. Ach, Italien, die Stunde der Populisten, so heißt unsere Sendung heute. Wird dieses merkwürdige Bündnis länger halten als 23 Tage? Immerhin haben die beiden Partner bereits einen schriftlichen Koalitionsvertrag ausgearbeitet. Auch das ist neu für Italien, das kennt man dort eigentlich gar nicht. Wir sollten es also ernst nehmen. Jan-Christoph Kitzler.
Zwei ungleiche Partner haben sich zusammengerauft, weil die Wähler ihnen am 4. März aus ganz unterschiedlichen Gründen zu politischer Stärke verholfen hatten. Die Lega wurde vor allem im Norden gewählt, hat mit rechtsnationalen, fremdenfeindlichen, antieuropäischen Tönen Wahlkampf gemacht und will jetzt vor allem Law-and-Order-Politik machen, zum Beispiel massenhaft Migranten abschieben. Die Fünf Sterne waren vor allem in Süditalien stark, mit dem Versprechen einer Grundsicherung, einer Rentenreform, eines Staats, der besser funktioniert. Luigi Di Maio hält den Koalitionsvertrag, auf den sich beide Seiten geeinigt haben, für nichts weniger als eine Revolution. Unsere Themen sind im Koalitionsvertrag und auch die der anderen. Je mehr Angriffen wir ausgesetzt sind, umso motivierter bin ich. Denn ich sehe bei einem gewissen Establishment viel Angst vor dem Wandel. Aber wer heute Angst vor dem Wandel hat, ist unser Feind. Denn es ist klar, wir müssen uns entscheiden. 58 Seiten stark ist das Papier, das in vielen Punkten noch nicht besonders konkret ist. Aber man hat sich in den letzten Wochen zusammengerauft, auch wenn es lange nicht so aussah. Denn die Fünf Sterne, die sich gern jenseits der politischen Rechts-Links-Schemata verorten, schlagen sich durch das Bündnis mit der Lega klar auf die rechte Seite und verbrennen damit möglicherweise auch viele eher linke Wähler. Die Lega sah ihre politische Zukunft bisher in einer Mitte-Rechts-Koalition mit Silvio Berlusconi und musste das aufgeben, auch weil am Ende die Gemeinsamkeiten wohl überwiegen, sagt der Politikwissenschaftler Giacinto Della Canena. Sowohl die Fünf-Sterne-Bewegung als auch die Lega sind mit einem Projekt des Wandels angetreten, auch was die Europäische Union angeht. Beide sagen, dass die europäischen Regeln zur Staatsverschuldung zu streng sind. Beide wollen auch mehr Spielraum in der Industriepolitik. Was die beiden ungleichen Partner auch eint, ist ein gewisser Trotz, nicht nur gegenüber Gegnern im Inland, sondern auch gegenüber kritischen Reaktionen aus dem Ausland. Besonders harsch formuliert, kurz vor Abschluss der Regierungsbildung, von Matteo Salvini.
Sale lo spread, scendono le borse, preoccupazione in Europa.
Die Zinsen für Staatsanleihen steigen, die Börsen brechen ein, Besorgnis in Europa, in Washington, in Berlin, in Paris. Wenn sie in den Hinterzimmern, wo sie entschieden haben, dass unsere Kinder prekär und in Angst leben sollen, wo sie unsere Zukunft zerstört haben, besorgt sind, dann heißt das, wir tun das Richtige. Ob das die Finanzmärkte auch so sehen und wie viel Spielraum die EU der neuen Regierung zu geben bereit ist, ist noch offen. Klar ist nur, sie müssen ihre Rechnung mit dem neuen Regierungsbündnis machen. Der scheidende Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat noch eine Warnung hinterlassen. Das könnte nicht nur den einen oder anderen in Brüssel verärgern, sondern könnte auch in unserem Land für Probleme sorgen. Die Vorstellung, dass man Politik auf Pump macht, auf mehr Schulden setzt, dass man unwahrscheinliche, erstaunliche Versprechen macht und dass das dann keine Folgen hat. In Italien machen sich zwei ungleiche Partner auf, das Land zu regieren. Nicht nur Europa muss mit dieser Regierung seine Rechnung machen, die neue Regierung muss auch mit Europa rechnen.
Kann das gut gehen? Welche Chance hat dieses ungewöhnliche Bündnis der Populisten? Das wollen wir nun untersuchen mit Tonia Mastroboni. Sie ist Korrespondentin für La Repubblica in Berlin. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Beginnen wir mit den 5 Sternen. Die wurden ja bisher auch gerne mal als linkspopulistisch beschrieben. Passt das eigentlich noch?
Ich denke, das ist ein sehr vereinfachter Begriff, denn ich weiß nicht, ob zum Beispiel eine sehr, sehr restriktive Immigrationspolitik als links bezeichnet werden kann. Ich denke nicht. Und im Koalitionsvertrag wird sie aber festgelegt und da haben auch die Cinque Stelle mitgewirkt. Also in Sachen Immigration sind zum Beispiel überhaupt nicht links. Ich würde auch nicht unbedingt links die Idee bezeichnen, dass man aus dem Euro austritt. Also das ist traditionell ein Argument der Rechtspopulisten. Das heißt, es ist also sehr schwer, die Cinque Stelle in den klassischen Kategorien links oder rechts zu katalogisieren, weil sie haben viele Instanzen von beiden, also von der linken und von der rechten Tradition, aber ich denke überwiegend rechts.
Und die Wähler, die diese Partei gewählt haben, die kommen doch eher aus dem linken Lager, würde ich vermuten, oder?
Ja, ganz genau. Ich glaube aber, viele Wähler sind durch diese Idee des Grundeinkommens, haben sie zugestimmt, der Cinque Stelle. Und viele Wähler sind auch natürlich vom Partito Democratico, von der Demokratischen Partei von Matteo Renzi, sehr, sehr enttäuscht gewesen. Deswegen sind, ich glaube, 1,5 Millionen ehemalige Partito Democratico-Wähler haben diesmal die Cinque Stelle gewählt. Aber ich glaube, da ist viel Enttäuschung, schwingt damit. Und einiges in dem Cinque Stelle-Programm hat zum Beispiel sehr viel Wählerschaft im Süden angezogen, wie zum Beispiel dieses bedingungslose Grundeinkommen, das aber eigentlich dann von Stunde zu Stunde irgendwie neu geschrieben wird. Das heißt, man weiß nicht genau, ob es ein Grundeinkommen ist oder ob es eine Art von Langzeitarbeitslosigkeit ist. Also es ist auch sehr unverständlich. Aber diese Themen haben zum Beispiel einen Teil der Wählerschaft angezogen. Und auch diese sehr, sehr starke anti-elitäre Rhetorik, die sie ja immer wieder herausziehen, dieses antisystemische, auch diese Vorschläge über direkte Demokratie, über Web immer alles zu entscheiden. Es wird ja alles abgestimmt im Netz. Und diese Idee der direkten Demokratie hat, glaube ich, auch zum Beispiel sehr viele junge Wähler angezogen.
Halten Sie die 5 Sterne für regierungsfähig?
Absolut nicht. Sie regieren ja schon, zum Beispiel in meiner Stadt, in Rom, und das ist eine einzige Katastrophe. Das Problem ist, sie sind eine Mischung aus Inkompetenz und Arroganz. Das heißt, sie haben sehr viel Zulauf aufgrund der Tatsache, dass sie eben das System in Frage stellen. Und das System muss auch in Frage gestellt werden, weil das System in Italien, das politische System, ist immer wieder korrupt. Es ist immer wieder sehr selbstbezogen. Es sind sehr große soziale Ungleichheiten immer noch in Italien. Und ich meine, das sind eben Themen, wo man sehr viel Wählerschaft anziehen kann. Aber danach gilt es natürlich, sich mit der Realität zu konfrontieren. Und jedes Mal, wenn die Cinque Stelle gefragt sind, sich mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, scheitern sie miserabel. Und das sieht man jetzt in der Hauptstadt Italiens, Rom, die zugrunde gewirtschaftet wird.
Inkompetent und arrogant ist natürlich eine harte Beschreibung. Schauen wir uns mal einen anderen Koalitionspartner an, die Lega. Wie weit rechts würden Sie die inzwischen verorten?
Ja, also wenn ich mir einige Vorschläge hier von der CSU angucke in letzter Zeit, dann ist es gar nicht so weit von dem, was die Lega schon seit Jahren sagt. Und ich denke auch, Also die Lega ist eine, auf jeden Fall eine rechte Partei. Sie ist eine rechtspopulistische Partei. Das heißt, nicht nur rechts, sondern sie ist populistisch in dem Sinne, dass sie sehr einfache Lösungen immer vorschlägt für sehr, sehr komplexe Probleme. Zum Beispiel das Problem der Immigration ist sehr stark in Italien. Also ich meine, wir sind natürlich das Ankunftsland für die ganze Immigration aus Nordafrika, aus dem Mittleren Orient, seitdem die Balkanroute zu ist. Und da sind wir auch allein gelassen worden, ja. Da hat Europa wirklich gescheitert. Deutschland war eines der wenigen Länder, die sich etwas mehr darum gekümmert haben als andere. Aber das war wirklich ein sehr großer Fehler, weil dieses Alleingelassenwerden hat natürlich auch diese antieuropäische Rhetorik der Lega sehr, sehr stark beflügelt.
Wenn ich mir jetzt diese unterschiedlichen Politiker vorstelle und die sitzen an einem Tisch und wollen zusammen regieren, eigentlich müssten sie sich doch gleich die Augen auskratzen. Also was eint diese beiden Parteien? Ist es nur der Wille zur Macht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke ja, weil zum Beispiel die traditionelle Wählerschaft der Lega ist ja die Wählerschaft der ehemaligen Lega Nord. Das sind also ganz viele Menschen aus dem Norden. Es war ja früher eine separatistische Partei, also eine Partei, die sehr, sehr lange gefragt hat, dass die Steuern von Norditalien auch in Norditalien bleiben. Das heißt, dort ausgegeben werden, weil man eine sehr starke Rhetorik gegen den Süden immer gefahren ist. Und ich denke nicht, dass zum Beispiel die Wählerschaft von Lega damit glücklich ist, dass man den Süditalienern das bedingungslose Grundeinkommen schenkt, weil die immer wieder jahrelang, jahrzehntelang sich beklagt haben, weil der Norden den Süden hinter sich her schleift. Ne? Also der Süden ist eben ärmer als der Norden. Der Norden ist so reich wie, keine Ahnung, wie Bayern, wie die reichsten Regionen in Europa. Und das war immer die Rhetorik. Die Rhetorik war Norden gegen Süden. Die Lega hat diesen Appellativ Lega Nord hat sie abgelegt. Es ist nicht mehr die Lega Nord, es ist die Lega. Aber trotzdem, die Wählerschaft ist immer noch also gegen den sogenannten Assistenzialismus im Süden. Umgekehrt, viele sehr starke Vorstöße von der Lega in Sachen Euro, die sind nämlich natürlich viel euroskeptischer als die Cinque Stelle, dass sie auch auf etwas Skepsis in der Cinque Stelle, in der Wählerschaft stoßen könnten.
Was glauben Sie also, wie stabil kann dieses Bündnis sein?
Ich glaube, es wird sehr instabil sein und auch diese Farce, den deutschen Koalitionsvertrag da nachzuahmen und aufzuschreiben, welche Punkte man für das Regierungsprogramm durchsetzen möchte, die immer wieder dann dementiert wurden. Das heißt, es gab irgendwie 3 oder 4 Versionen letzte Woche von diesem Koalitionsprogramm. Unter anderem gab es auch diesen unglaublichen Vorschlag, die 250 Milliarden Schuldentilgung bei der EZB. Und ich denke, das sind zum Beispiel ganz, ganz schlimme Signale an Europa, weil wenn wir wollen, dass in Zukunft Europa mehr integriert ist, wenn wir wirklich daran glauben, dass man die europäischen Reformen machen muss, dann muss man nicht diesen Skeptizismus natürlich ernähren, der in Nordeuropa existiert. Und ich glaube auch, dass die Reaktionen in diesen Stunden aus Deutschland auch von vielen Ökonomen irgendwo verständlich sind, wenn sie sagen, die kommen an die Macht, wollen Schuldentilgung, wollen Vergemeinschaftung der Schulden und das wollen wir nicht. Und das bei einem Land mit 130% Schuldenberg. Also wie wir sagen, das sind sehr, sehr schlimme Signale an Europa. Und das ist eigentlich einer der Aspekte, der mich am meisten besorgt.
Das war Tonia Mastroboni, Korrespondentin für La Repubblica in Berlin. Wer Italien verstehen will, der sollte italienische Opern hören, vor allem Giuseppe Verdi. Da stecken alle politischen Konflikte drin und vor allem auch die dazugehörigen Gefühle. Erstes Beispiel, wer sich heute noch über den Wahlsieg wundert, der unterschätzt den Freiheitswillen der Italiener. Fort mit den Fesseln des europäischen Spardiktates, raus aus der Krise. Na, was ist das? Va pensiero, flieg Gedanke auf goldenen Flügen. O geliebtes, verlorenes Land, das singt der Chor in Verdis Nabucco.
Thank you.
HR2 Kultur, der Tag. Ach, Italien, die Stunde der Populisten. Diesen Seufzer hörte man heute auch in Brüssel. Wie soll das bloß alles enden? Manch einer fürchtet schon den großen Showdown, wie im Italo-Western. Andreas Meyer-Feist malt sich das mal aus.
Wir sind beide einsam und allein. Und uns wird das Leben nicht leicht gemacht.
Matteo Salvini und Luigi Di Maio. Wird es so sein wie im berühmten Italo-Western Verbrannte Erde, die Jagd nach dem großen Geld aus Brüssel? Zwei glorreiche, nun ja, keine Halunken, aber zwei Männer, die die EU jetzt richtig melken wollen oder komplett ins Chaos stürzen.
Zu zweit schafft ihr es erheblich schneller. Willst du nicht helfen?
In Brüssel geht die Angst um. Italien nicht gerade ein High-Performer. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 27.400 Euro.
Die wollen wir uns erstmal verdienen.
Ist aber unterdurchschnittlich in Europa. Staatsschulden 133%. Eigentlich müsste die neue Regierung jetzt erstmal nur eines tun.
Leg den Revolver weg und zieh die Unterhose aus.
Arbeitslosenrate in Süditalien 20%. Wird es darauf eine Antwort geben?
Ich möchte endlich wissen, was du vorhast. Wohin fahren wir denn?
Es könnte eine wilde Jagd werden mit Achsenbruch. Was hatte Italiens abgewählter Regierungschef Paolo Gentiloni in Brüssel nicht alles versprochen?
That the populist anti-EU position will not prevail.
Das haben alle geglaubt.
Italy will keep its stability.
Das ist völlig unklar, denn jetzt regieren zwei populistische, EU-kritische Parteien. Bei der Lega kommen noch Hasstiraden gegen Migranten dazu. Politiker, die das Gegenteil von dem machen wollen, was die früheren Regierungen gemacht haben. Sie sagen nicht mehr, was Ex-Regierungschef Matteo Renzi gesagt hat: Europa ist unser gemeinsames Haus.
L'Europa è casa nostra. Non solo nostra, di noi italiani, ma è casa nostra.
Und das könnte dramatisch werden. Im nächsten Jahr verlassen die Briten die EU. Da heißt es für die anderen mehr zusammenhalten. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker kann aber nicht mehr unbedingt auf die Italiener zählen. Umso mehr müssen jetzt andere liefern.
Wichtig ist, dass Deutschland, die Bundesregierung, die Kanzlerin bereit bleibt, den Karren zu ziehen.
Größtes Problem?
Alleine kann sie den Karren auch nicht ziehen.
Wenn Italien die Pferde ausspannt. Größte Befürchtung in Brüssel: Italien könnte vom Sparkurs abrücken. Damit steht Brüssel vor einer noch nie dagewesenen Schlacht ums Geld, die alle Kräfte über Monate binden könnte. Zweites großes Projekt in Rom: Die EU-Verträge sollen neu diskutiert werden. Die EU aufdröseln, keine gute Idee für den Europapolitiker Manfred Weber.
Egal, wer in einzelnen Staaten politische Mehrheiten hat und regiert, ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Europäer genau das von Europa erwartet.
Aber die neue Regierung erwartet etwas anderes. Mehr Spielraum, wenn es ums Geld geht. Weniger strengere EU-Kriterien bei Staatsverschuldung und Haushaltsdefizit. In Brüssel schrillen die Alarmglocken. Niemand habe etwas zu befürchten, verspricht Lega-Chef Salvini. Aber EU-Kommissionsvize Timmermans ist skeptisch.
We cannot remain silent if that happens.
Auf Brüssel könnte einiges zukommen. Zumindest könnte es mit der Einigkeit der großen EU-Mitglieder vorbei sein. Und so mancher denkt mit Wehmut an Matteo Renzis Worte.
Viva l'Italia, viva l'Europa.
Bleibt die EU einigermaßen stabil, auch mit Italien? Die spannende Frage in Brüssel.
Wenn du unterwegs nicht zu viel vor dich hinfluchst, schaffst du es.
Wenn nicht, gehst du ein. Mach dir!
Fragt sich nur, wer am Schluss zuletzt lacht. Brüssel also blickt mit Sorge auf das neue Regierungsbündnis in Italien. Ganz ähnlich sieht es auch Josef Janning. Er ist der Direktor der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also die Italiener sagen, sie hätten gerne, man sollte die EU-Verträge neu diskutieren. Was halten Sie davon?
Ich halte davon nichts, aber ich verstehe, dass die Italiener auf diesen Gedanken kommen. Denn sie möchten gerne in allen Teilen der Integration dabei bleiben. Sie möchten aber für sich die Regeln verändern.
Und wie realistisch ist das?
Das ist nicht realistisch. Allerdings verfügt Italien über einiges an Droh- und Erpressungspotenzial. Denn dies ist nicht wie Griechenland ein kleiner Prozentsatz der Eurozone. Dies ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und damit ein Risiko, das zu groß ist, um zu scheitern, wie man das so schön sagt.
Also wie kann man dann in Europa damit umgehen? Ist man jetzt erpressbar?
Die Europäer sind immer dann in einer schwierigen Situation, wenn sie es mit einem Partner zu tun haben, der bewusst Regeln bricht oder der bewusst sich nicht an die Regeln hält. Denn Europa basiert auf der Bereitschaft aller, zusammenzuarbeiten und die Regeln einzuhalten. Viele Sanktionsinstrumente greifen erst dann, wenn es gewissermaßen schon zu spät ist, wenn die Fehler schon gemacht sind und der Schaden schon eingetreten ist. Und nun mit einer Regierung wie in Rom, die tatsächlich ernst machen könnte, die sagt, wir scheren uns nicht darum, was man in Brüssel sagt, könnte es erheblich schwieriger werden für Brüssel, die Stabilität und auch den Politikprozess der EU in Gang zu halten.
Kann man das sanktionieren?
Das kann man sanktionieren. Das Problem besteht nur darin, dass man es eigentlich nur im Nachhinein sanktionieren kann. Wenn also die Italiener beispielsweise jetzt auf die Stabilitätsauflagen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes der Währungsunion pfeifen, ihre Verschuldung hochtreiben, Geld ausgeben, das sie nicht haben, dann kann man das sanktionieren, aber erst in einem Verfahren, das dann beginnt, wenn die Fehler schon gemacht worden sind.
Also was würden Sie raten? Was kann man da jetzt tun?
Die anderen Mitgliedstaaten müssen möglichst schnell mit den Italienern kommunizieren. Sie müssen sich möglichst sensibel vergewissern, was diese kommende Regierung in Rom tun möchte, wozu sie bereit wäre. Sie muss am besten abgestimmte Signale senden, wie das in anderen Hauptstädten gesehen wird, um einer Regierung, die ja am Start steht, von vornherein zu signalisieren, wo ihre größten Risiken liegen. Und dann muss man darauf hoffen, dass es nicht so schlimm wird, wie es werden könnte.
Hoffnung. Italien hat ja einen Trumpf in der Hand und das ist die Migrationspolitik. Also hier will die neue Regierung schärfer durchgreifen. Sie weiß, dass sie im Volk da Applaus für bekommt. Rächt sich jetzt, dass die EU Italien mit diesem Problem lange alleine gelassen hat?
In gewisser Weise ja, denn wenn die italienische Regierung schärfer durchgreifen will, könnte das bedeuten, dass sie sich entlastet zu Lasten der anderen Mitgliedstaaten. Dass sie etwa damit droht, Menschen, die nach Italien kommen, schlichtweg weiterzuleiten, an die nächste Grenze zu bringen, damit sie weiter in Richtung Deutschland oder Frankreich ziehen können. Dass sie erheblich höhere Forderungen stellen werden, was etwa die Unterstützung oder Finanzzahlungen anderer Staaten angeht. Oder dass sie sogar vielleicht versuchen könnten, die Migrationsfrage mit der Schulden- und Währungsfrage zu verknüpfen und hier praktisch ein doppeltes Erpressungspotenzial auszuspielen.
Das heißt, in diesem Punkt ist Europa erpressbar. Entweder ihr kommt uns bei der Flüchtlingsthematik entgegen oder die Grenzen werden wieder aufgemacht.
Ja, Europa ist insofern erpressbar, weil auch in der Innenpolitik der anderen Staaten.
Ich meine, die Boote mit den Flüchtlingen, die werden auch künftig an die italienischen Strände kommen, egal wer in Rom regiert.
Ja, das wird so sein. Allerdings haben die Italiener ja in die letzte Regierung in den Abmachungen mit verschiedenen Vertretern libyscher Organisationen eine Reduzierung erreicht. Die Politik der Europäischen Union, wenn sie denn als gemeinsame Politik dann auch weitergeführt wird, zielt ja darauf ab, im ganzen nordafrikanischen Raum durch Partnerschaften eine Kontrolle und Reduzierung der illegalen Migration über das Mittelmeer zu erreichen. Da würde etwa ein einseitiges Ausscheren der Italiener die Lage komplizierter machen, beziehungsweise die Chancen, eine dauerhafte Lösung zu erreichen, verringern.
Wie könnte eine dauerhafte Lösung aussehen?
Nun, die dauerhafte Lösung muss ansetzen an einem sehr viel stärkeren Engagement Europas in seiner südlichen Nachbarschaft. Das betrifft die sogenannten Fluchtursachen, die sich kurzfristig nicht grundlegend verändern lassen, aber ein langfristiges Engagement erfordern. Das betrifft aber auch den Umgang mit Menschen, die vor politisch, sozialen, ökologischen Katastrophen ihrer Heimat flüchten. Europa muss wahrscheinlich sehr viel mehr Mittel investieren, um diesen Menschen in der Nähe ihrer Heimat oder in der Region zu helfen, wenn es die europäischen Gesellschaften, wie es da den Anschein hat, nicht in der Lage sind, diese große Zahl an Menschen aufzunehmen. Das heißt also, das, was jetzt an die Vereinten Nationen und das Flüchtlingshilfswerk ausgelagert wird, werden die Europäer sich selbst zu einem Anliegen machen müssen. Und dann kommen andere Schritte hinzu, wie beispielsweise eine erhebliche Vertiefung der gemeinsamen Zusammenarbeit im Außengrenzschutz, etwa im Aufbau einer gemeinsamen Grenzpolizei, die wiederum aber auch ein gemeinsames Asyl- und Einwanderungsrecht gebraucht, um wirklich wirksam sein zu können.
Oder wird Europa unterm Strich dann doch Italien einen Teil der Schulden erlassen müssen, damit Italien in der Flüchtlingsthematik dann wieder kooperiert?
Schulden erlassen wäre ein Präzedenzfall, der die Europäische Union sehr teuer und ihre Mitglieder sehr teuer zu stehen kommen könnte. Das glaube ich nicht, dass sie das tun werden. Aber man könnte durchaus vermuten, dass es kreative Intelligenz auslösen wird, um zu gucken, kann man den Italienern in irgendeiner Weise sonst wie entgegenkommen, um ihnen aus ihrer schwierigen Reformlage zu helfen.
Kreative Intelligenz klingt super. Was könnte das denn sein?
Naja, das könnte sein, dass man zusätzliche Mittel bereitstellt, die Italiens Reformprozess im öffentlichen Sektor ankurbeln sollen. Das setzt aber dann die Zustimmung der Italiener selbst voraus. Das war ein Problem etwa im griechischen Fall. Aber sollte die italienische Politik dazu bereit sein, wäre es wahrscheinlich gut investiertes Geld, wenn es gelänge, die bürokratische Ineffizienz, die Überlastung der Gerichte und den Dschungel der Vorschriften, der Italien lähmt, zu reformieren und an die heutigen Erfordernisse anzupassen.
Das war Josef Janning, Direktor der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Und wir machen weiter mit unserer operngestützten Italien-Analyse. Hier noch ein Beispiel, die Europaskepsis. Was ist das anderes als enttäuschte Zuneigung zu Europa, wie in dieser Aria hier? Ella Jamai Mamo, sie hat mich nie geliebt. Dieses Herz ist mir verschlossen. Es hat keine Liebe für mich. Jamai Mamo, HR2 Kultur, der Tag. Ach, Italien, die Stunde der Populisten. Und damit sind die Fünf Sterne und die Lega gemeint, die das Land gemeinsam regieren wollen. Wenn denn der Staatspräsident dafür grünes Licht gibt, auch der lässt sich Zeit. Es wird heute gemunkelt, Sergio Mattarella sei schlicht und einfach eingeschnappt, weil der Name des neuen Ministerpräsidenten schon an die Öffentlichkeit kam, bevor er ihn verkünden konnte. Ist es so simpel oder hat er tatsächlich ernsthafte Bedenken? So hat die Diskussion über den Ministerpräsidenten begonnen, bevor er ernannt wurde. Nikolaus Nützel.
Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella will in aller Ruhe entscheiden, ob er tatsächlich der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega den Auftrag erteilt, eine Regierung zu bilden, mit dem Rechtsprofessor Giuseppe Conte als Premierminister. Über ihn wird in Italien lebhaft diskutiert. So kritisiert der sozialdemokratische Partito Democratico, Conte wäre kein politischer Ministerpräsident, sondern das, was man in Italien einen Tecnico nennt, also ein Technokrat ohne politische Agenda. Dem widerspricht allerdings der Spitzenkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio. Es wird eine politische Regierung sein, eine Regierung, die politische Fragen in den Mittelpunkt stellt. Ich möchte das auch an die internationale Adresse sagen. Lasst uns erst einmal anfangen und bewertet uns dann. Ihr habt alles Recht dazu, aber lasst uns erst einmal anfangen. Es wird vielleicht eine unerwartete Regierung sein, aber eine gewählte, eine Regierung, die sich nicht auf einen oberflächlichen Wechsel stützt oder auf einen Verrat am Wählerwillen. Eine neue Regierung, die erst einmal zeigt, was sie kann. Das ist auch das, was sich viele Italiener wünschen, etwa die 36-jährige Enida. Ich finde es unsinnig, jemanden zu kritisieren, bevor er überhaupt angefangen hat, etwas zu machen. Italiens Staatspräsident Mattarella hat allerdings immer wieder darauf hingewiesen, dass der Ministerpräsident nach der italienischen Verfassung nicht nur eine symbolische Rolle hat. Mattarella möchte also nicht, dass der Rechtsprofessor Giuseppe Conte zwar formal eine neue Regierung anführt, dass aber gleichzeitig die wahre Macht sich bei den Spitzen der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega konzentriert. Und der Staatspräsident will auch verhindern, dass Italien sich durch eine allzu europakritische Politik und Verstöße gegen den Euro-Stabilitätspakt international ins Abseits stellt. Von der europäischen Ebene gab es immer wieder entsprechende Warnungen. So erklärte der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, sein Gremium lege Wert darauf, dass die neue italienische Regierung auf Kurs bleibt. Der Chef der Lega, Matteo Salvini, reagiert auf Ermahnungen dieser Art gereizt, auch wenn er sich dabei nicht immer direkt auf die EU-Kommission bezieht. Wie kann es sein, dass diejenigen Anweisungen geben oder Drohungen aussprechen, die Italien und halb Europa in einem Ausmaß destabilisiert haben, wie es noch nie dagewesen ist? Staatspräsident Mattarella hat nach der Verfassung allerdings die Aufgabe, darauf zu achten, dass Italien politisch und wirtschaftlich nicht noch instabiler wird, als es ohnehin schon ist. Seine Entscheidung darüber, ob er den Auftrag, die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone zu regieren, tatsächlich an den Rechtsprofessor Giuseppe Conte gibt und an die Cinque Stelle und die Lega, die ihn stützen, wird Mattarella wahrscheinlich erst morgen bekannt geben.
Italien also will den Sparkurs aufgeben und wir alle wissen, es ist eines der am höchsten verschuldeten Länder der Welt. Kann Europa das dulden? Carsten Pszewski ist Chefsvolkswirt der Bank ING DiBa. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche ökonomischen Folgen könnte das haben, das Ende der Sparsamkeit in Italien?
Einen deutlichen Anstieg der Staatsschulden in Italien, die, wie Sie schon gesagt haben, die höchsten oder fast die höchsten Europas sind. Man sieht dort eigentlich drei wichtige Bausteine jetzt von der Wirtschaftspolitik. Das eine wäre eine Steuersenkung. Man möchte einen einheitlichen Einkommenssteuersatz haben. Man möchte auch ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und man möchte eher Reform vom Rentensystem nochmal umbauen. Und das kostet alles Geld. Und in dem vorliegenden Koalitionsvertrag wird auch nicht dargelegt, wie man das eigentlich finanzieren möchte.
Aber schauen wir uns das mal an. Also wenn man das Steuersystem radikal vereinfachen will, nur noch drei Steuersätze, das klingt ja erstmal modern und bedingungsloses Grundeinkommen, zumindest für Rentner und Arbeitslose, auch diese Diskussion gibt es bei uns so ähnlich. Also wer das hier fordert, gilt als innovativ. Und Italiener sollen nicht drüber reden dürfen?
Nein, ich denke, die dürfen auf jeden Fall darüber reden. Ja, da müssen wir auch aufpassen. Das sind ganz, ganz interessante Vorschläge. Interessant ist auch, das sind so ein bisschen wirtschaftspopulistische Vorschläge, die wir aktuell sehen. Und natürlich spricht überhaupt nichts gegen eine Vereinfachung des Steuersystems in Italien. Spricht auch nichts gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Frage ist natürlich, ist so ein Plan wirklich durchdacht? Ist das ein Plan, der finanziert ist? Plus, was natürlich im Falle Italiens noch wichtiger ist das ein Plan, mit dem ich das Wirtschaftswachstum wieder erhöhen kann? Denn das ist das größte Problem Italiens. Es gibt seit 20 Jahren eigentlich ein viel zu niedriges Wirtschaftswachstum und das liegt halt nicht an Europa oder am Euro, sondern das liegt wirklich daran, dass etliche italienische Regierungen eigentlich zu wenig Strukturreformen durchgeführt haben.
Sie halten das also für eine unseriöse Wirtschaftspolitik, was da vorgelegt wird?
Ich denke, dass es interessante Vorschläge sind. Ja, jeder einzelne Vorschlag ist interessant. Ich denke, dass es in der Kombination unrealistisch ist und auch, weil es halt unfinanzierbar ist. Und man sieht auch, dass es wenig Rechnung gegeben hat, was dann wirklich die Folgen von so einer Politik sein würden. Und damit ist es natürlich dann unrealistisch. Wir sehen auch, wie die Reaktion an den Finanzmärkten war. Das war eine negative, kann man sagen, ist eine kurzfristige Reaktion. Man sieht aber auch, dass Italien natürlich an die Regeln vom Stabilitätspakt gebunden ist. Und da hat das natürlich das Schlottern in Brüssel auch gerade angefangen, weil das halt in der Kombination aller Faktoren eine unrealistische Wirtschaftspolitik ist.
Was braucht Italien stattdessen?
Reform. Es hat einen sehr starken Norden, das vergessen wir in Deutschland immer wieder. Es muss das Nord-Süd-Gefälle deutlich überbrücken. Es braucht mehr Investitionen und dafür muss ich halt nicht den Einkommensteuersatz senken. Und da muss ich dafür sorgen, dass Unternehmen wieder investieren, dass auch ausländische Unternehmen in Italien investieren wollen. Da muss ich dafür sorgen, dass das Bankensystem noch weiter reformiert wird, sodass auch die Banken wirklich wieder in der Lage sind, Wirtschaftsaufschwung durchzuführen. Und was ich auch brauche, brauche, ist Produktivitätswachstum. Das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass auch in Italien, ähnlich wie bei uns in Deutschland, der digitale Wandel begleitet wird, sodass auch hier mehr Innovation kommt, mehr Digitalisierung, um so wieder das Wirtschaftswachstum zu erhöhen. Und dann kann man sich auch wieder überlegen, ob man noch andere Vorschläge wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie eine Senkung des Steuersatzes für Haushalte, ob man die dann später, wenn ich wieder mehr Wachstum habe, doch noch durchführe.
Manche Italiener empfinden diese Ratschläge wahrscheinlich wieder als typisch deutsch. Diese Besserwisser und der Sparzwang ist doch ungerecht. Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich definitiv nachvollziehen. Und ich denke, wir müssen uns auch in Deutschland davor hüten, dass wir wieder mit so einem moralischen Zeigefinger jetzt auf die Italiener zeigen. Denn der Punkt ist wieder, der Norden Italiens ist extrem gesund, ist auch wirtschaftlich stark. Wir sollten uns auch nicht jetzt wirklich aktiv einmischen in diese Diskussion. Natürlich ist es so, dass man den Italienern vielleicht ganz kurz vor sich zeigen könnte, dass man, ja, man kann neue Wirtschaftspolitiken ausprobieren, ganz deutlich. Nur es muss halt wirklich schlüssig sein. Und wenn diese Schlüssigkeit nicht da ist, da muss man sich nochmal überlegen, ob man vielleicht nur ein Projekt von diesen verschiedensten Projekten durchführt und sich dann bei den anderen Ideen doch nochmal überlegt, wie bekomme ich wirklich mehr Wachstum wieder. Denn das wird auch jetzt nicht deutlich aus diesen wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Eine Senkung des Renteneintrittsalters, eine Senkung der Einkommensteuer, das sind das halt nicht Maßnahmen, die normalerweise wieder für ein starkes Wirtschaftswachstum sorgen.
Manch einer vergleicht die Lage in Italien schon mit der in Griechenland. Ist das zulässig aus Ihrer Sicht?
Nein, das ist überhaupt nicht zulässig. Also das ist übertrieben. Die einzige Parallele, die es gibt, ist auch, dass wir jetzt hier auch eine populistische neue Regierung wahrscheinlich bekommen werden, die versucht ein bisschen mit Europa zu stänkern, die sagt, den Kurs in der Europolitik Berlins und Brüssels ein bisschen anfechten zu wollen. Aber wirtschaftlich ist das so, dass wir in Italien ja jetzt auch wieder 1-2 Jahre von wirtschaftlichem Aufschwung haben. Dass es überhaupt keine Diskussion gibt über einen möglichen Schuldenschnitt, dass es überhaupt keine Diskussion darüber gibt, dass die Zinsen auf italienische Staatsanleihen durchs Dach schießen. Also wir haben hier eine ganz andere Situation als im Falle von Griechenland. Darf ich nicht vergessen, wir haben hier die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und ich denke auch, dass die Italiener, wenn es richtig hart kommen würde, auch wissen, dass das Leben außerhalb der Eurozone für Italien deutlich unattraktiver und unangenehmer wird, sodass man sich dann wieder zusammenraufen wird. Und das ist vielleicht die letzte Parallele, die es dann doch gibt. Auch in Griechenland haben wir damals gesehen mit Syriza, dass man nach einer Weile dann doch wieder mit beiden Füßen auf dem Boden angekommen ist und festgestellt hat, dass man halt leider Gottes nicht alle Wahlversprechen auch ummünzen kann in Wahlgeschenke.
Aber spielen wir es doch mal durch. Wenn die drittgrößte Volkswirtschaft in Europa das umsetzen sollte, was sie zumindest im Koalitionsvertrag da festgelegt haben, also weg vom Sparkurs, das Geld raushauen, stehen wir dann am Beginn einer neuen Euro-Krise?
Ich denke, wir stünden erst am Beginn einer neuen Euro-Krise, wenn die neue Regierung die Vorschläge, die sie letzte Woche noch im Programm drin hatte, nämlich ein Referendum zur Euro-Mitgliedschaft zu halten, beziehungsweise einen Schuldenschnitt auf die Staatsanleihen, die bei der Europäischen Zentralbank liegen, um den durchzuführen. Diese beiden Paragraphen gibt es aber nicht mehr. Von daher denke ich nicht, dass wir am Anfang einer Euro-Krise stehen. Wir stehen schon am Anfang von einer neuen wirtschaftspolitischen Diskussion. Was ist der richtige Kurs, um wieder Wachstum zu bekommen? Die Diskussion, die werden wir jetzt wieder bekommen. Und da muss man auch versuchen, ein bisschen flexibel zu sein. Auch in Deutschland wird nur Sparen, nur Strukturreformen werden es nicht bringen. Das heißt, ich muss irgendwo einen Mittelweg finden, indem ich einerseits ein bisschen auf Strukturreformen durchziehe, Italien aber auch Möglichkeiten gebe, um zu investieren, um in die Zukunft zu investieren. So, dann habe ich einen typisch europäischen Kompromiss, der funktionieren könnte. Wenn ich aber auf Kollisionskurs bin, dann wird es wieder neue Spannungen geben.
Das heißt, Sie sehen sogar was Positives in dieser Diskussion, wenn die jetzt käme?
Ich sehe ein bisschen etwas Positives. Es liegt aber auch daran, welchen Ton die neue italienische Regierung dann in Brüssel anschlagen wird. Wenn man auf Krawall gebürstet ist, dann wird es hier nichts Positives von geben. Wenn man versucht, auch produktiv oder konstruktiv zu sein, dann werden wir natürlich das, was wir in Europa jetzt schon in den letzten Jahren gesehen haben. Wir sparen ja alle gar nicht mehr so viel. Die verschiedensten Regierungen geben ja mittlerweile auch mehr Geld aus. So, dieser Kurs könnte sich dann wirklich fortsetzen und würde einfach auch nochmal dafür sorgen, dass wir noch mehr investieren. Denn wir haben gerade wieder eine Wachstumsstelle in Europa. Und da sind einfach Investitionen extrem nötig, nicht nur in Italien, aber auch im Rest Europas.
Das war Carsten Pszewski, Chefvolkswirt der Bank ING DiBa. Herzlichen Dank. Und zurück zu unserer Kernthese. Wer Italien verstehen will, muss Verdi hören. Es geht in der Welt eben nicht immer rational zu und vor allem auch nicht immer ehrlich. Im Gegenteil, die ganze Welt ist eine Komödie und der Mensch ist ein geborener Narr. Tutto nel mondo è brulla. Tutto nel mondo è burla aus dem Finale von Verdis Oper Falstaff. Welcher Italiener versteht das nicht? Und die gleiche Aussage hören wir jetzt nochmal in Alltagsprosa. Was sagen die Italiener heute auf der Straße über die mögliche neue populistische Regierung aus Fünf Sterne und Lega? Julia Mummelter hat sich für uns in Rom umgehört.
Carla, 45 Jahre alt aus Rom, schüttelt den Kopf, wenn man sie nach der möglichen neuen Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung fragt. Wenn man sich die Ausgangslage anschaut, dann ist das, was die neue Regierung vorhat, ein sehr schwieriges Unterfangen. Einerseits ist da Salvini mit seinen radikalen Ansichten, die ich abscheulich finde, und andererseits die Fünf-Sterne-Bewegung, die einfache Lösungen für komplexe Probleme anbietet. Das wird Italien, das sich jetzt schon in einer dramatischen Situation befindet, nicht weiterbringen. Carla hat bei den Parlamentswahlen im März nicht gewählt. Sie habe sich in keiner Partei wiedergefunden. Eine Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, die sich selbst Regierung des Wandels nennt, sei für Carla jedoch ein Horrorszenario, weil es an der Kompetenz mangle, sagt die Römerin. Diese Vorschläge der beiden Parteien haben keine wissenschaftliche oder technische Grundlage. Mir scheint, sie wollen das jetzt mal so auf gut Glück versuchen. Es konnte soweit kommen, weil der italienische Wähler dazu tendiert, das zu glauben, was ihm versprochen wird. Wenn ihm Sicherheit und mehr Geld versprochen wird, dann hinterfragt er es nicht groß. Seit der Wahl am 4. März ist klar, dass sich die Mehrheit der Italiener einen Wandel wünscht. Vera Caperucci ist Universitätsprofessorin in Rom und hat zum Parteiensystem geforscht. Die sich anbahnende Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ist für sie die logische Konsequenz aus der allgemeinen Stimmung im Land. Ich glaube, dieses Wahlergebnis hat zwei Ursachen. Einerseits war der Wille da, neue politische Kräfte auszuprobieren, auch weil viele Italiener andererseits keine glaubwürdige Alternative gesehen haben für einen Wandel im Land. Laut den jüngsten Umfragen sind 6 von 10 Italienern für diese neue Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung. Zu ihnen gehört auch die 36-jährige Enida. Es bringt nichts, das jetzt alles vorab schon zu kritisieren, bevor sie überhaupt losgelegt haben, vor allem, weil sich jetzt endlich mal jemand um das Land kümmern muss. Als neuer Premierminister wurde von den beiden Koalitionspartnern der Jurist und Universitätsprofessor Giuseppe Conte vorgeschlagen. Doch bevor sich Staatspräsident Mattarella zu ihm äußern konnte, sorgte eine Nachricht über seinen wohl teilweise aufgehübschten Lebenslauf für Aufregung. Längere Studienaufenthalte an der New York University, wie sie im Lebenslauf angegeben sind, hat Conte, laut einer Sprecherin der Universität, nie absolviert. Die Fünf-Sterne-Bewegung wies diese Vorwürfe zurück. Für Enida, die sonst noch nicht viel über den politischen Neuling Giuseppe Conte weiß, ist diese Diskussion rund um den Lebenslauf kein gutes Zeichen. Das ist einerseits zum Lachen, aber andererseits auch sehr schlimm. Das zeigt, dass dieser Mann wohl nicht wirklich ernst genommen werden kann. Wie sollen die Bürger ihm dann glauben und Vertrauen haben? Wenn sich der Schwindel im Lebenslauf bewahrheitet und Conte tatsächlich Premierminister wird, dann wäre das wohl kein guter Anfang für die sogenannte Regierung des Wandels, die auch mit Aufrichtigkeit wirbt.
Wie also steht es um die Aufrichtigkeit der neuen Regierung, wenn sie denn kommt? Und mit welchen Gefühlen sehen die Italiener dem Ganzen entgegen? Gabriele Kreuter-Lenz lebt schon seit vielen Jahren in Rom. Sie ist dort Leiterin des Goethe-Instituts. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Unsere Sendung hat heute den Titel Ach, Italien. Haben Sie an diesem Tag auch schon laut geseufzt?
Mehrfach laut geseufzt. Ich bin jetzt 4,5 Jahre hier in Italien und verfolge natürlich das politische und gesellschaftliche Leben. Das ist Teil meiner Aufgabe mit großem Interesse und muss sagen, dass mich das Wahlergebnis gar nicht so sehr überrascht hat am 4. März, weil das war wirklich, wie wir jetzt auch gehört haben nach der Einschätzung der Professoren von der Uni, dass das wirklich auch eine Art Protestwahl war, wo viele Italiener einfach sagen wollten, so nicht, wir wollen was ganz anderes. Jetzt kriegen sie was ganz anderes und ich glaube, jetzt so langsam dämmert den meisten, was da eventuell passieren kann oder was da bei rauskommen kann. Und da, glaube ich, sind viele auch nicht mit einverstanden. Ich glaube, dass eben die Wähler Lega, Cinque Stelle sind komplett verschieden und haben auch verschiedene Intentionen gehabt. Vor allen Dingen bei Cinque Stelle, die Wähler von denen war sicher wirklich eine reine Protestwahl, weil sie haben ja wirklich eine Anti-Establishment-Partei, war ja gar keine Partei, Bewegung gegründet. Mhm. Und da hat auch keiner vermutet, dass die jemals ernsthaft dran denken, in die Regierung zu kommen. Das war kurz nach der Wahl. Aber man sieht, dann ist doch das Machtinteresse größer und jetzt einigt man sich sogar mit der Lega, was völlig überraschend ist. Und ich denke, also dieses Gefühl, ach Italien, also das geht mehrfach mittlerweile durch mich durch und nach den Verträgen, nach dem Vertrag, den sie jetzt auch Gott sei Dank noch ein paar Mal geändert haben und abgeändert haben, glaube ich, kommt da einiges auf Europa zu und auch vor allen Dingen auf Italien.
Was bereitet Ihnen Sorge?
Also es bereitet mir zum Beispiel Sorge, das Goethe-Institut ist ja unter anderem eben auch für den Kulturaustausch und die partnerschaftliche Kulturarbeit zuständig, dass das Thema Kultur, also ich habe jetzt den Vertrag nicht von hinten bis vorne gelesen, den Koalitionsvertrag, aber ich habe nichts gefunden zum Thema Kultur. Und das macht mir Sorge, dass das also auch ein Bereich ist oder dass das ein Bereich ist, der einfach auch zu kurz kommt. Es macht mir auch Sorge, dass diese Europaskepsis, gegen die wir eigentlich das Goethe-Institut seit Jahren, seit ich hier bin, versuchen wir dagegen zu arbeiten oder für Europa zu werben oder Europa zu erklären mit unseren Programmen in der Zusammenarbeit mit Italien. Und und da habe ich das Gefühl, die wenden sich im Moment mit dieser Regierung ein Stück weit von Europa ab. Also das macht mir persönlich Angst.
Und sind das Ihre italienischen Kollegen und Freunde genauso? Teilen Sie diese Sorgen?
Also ich habe viele Diskussionen natürlich mit vor allen Dingen im Kulturbereich und mit den Kolleginnen und Kollegen an den Goethe-Instituten in Italien zu diesem Thema. Dort habe ich aber eher das Gefühl, dass die sagen, was regst du dich auf? Die streiten sich sowieso und in 4 Monaten ist das vergessen, das Thema. Und dann geht's wieder von Neuem los. Also wir haben ja vorhin auch gehört, 23 Tage waren die kürzeste Lebensdauer einer Regierung. Mal gespannt. Vielleicht werden Wetten abgeschlossen, wie lange es jetzt geht. Vielleicht eint aber auch der Gedanke, dass man sagt, man will wirklich was ganz Neues machen, den Wandel herbeiführen. Diese beiden doch sehr, sehr unterschiedlichen Koalitionspartner. Also ich bin gespannt, was da rauskommt.
Ich meine, es ist leicht, sich über das Wahlergebnis zu ärgern, aber irgendjemand muss diese Parteien ja auch gewählt haben.
Genau. Ich denke, dass das auch viele von denen, die jetzt vielleicht erstaunt sind und sagen, also damit haben wir nicht gerechnet, dass das auch Wähler waren, zum Beispiel von den Cinque Stelle, dass die, glaube ich, tatsächlich einen Protest ausdrücken wollten. Also ich habe am 4. März viel mit Freunden und Kollegen diskutiert, und Kolleginnen über dieses Thema, und die mir alle gesagt haben, also das ist wirklich ein Protest, ein Zeichen, das wir setzen, um zu sagen, wir wollen was ganz anderes. Aber vielleicht hat man nicht so richtig damit gerechnet, dass jetzt wirklich was ganz anderes kommt. Denke ich, jetzt erwacht man so langsam aus dieser Idee und merkt, das wird jetzt doch konkreter mit dem Koalitionsvertrag. Also ich glaube, das hat niemand so richtig für möglich gehalten. Das war eine der möglichen Koalitionsverbindungen, die aufgezeigt wurden nach der Wahl, aber da in allen Zeitungen, in allen Artikeln stand drin, das ist die unwahrscheinlichste, und jetzt haben die sich doch irgendwie zusammengerauft.
Wie wird denn der mögliche Ministerpräsident Conte bei den Intellektuellen in Rom gesehen? Hält man den für seriös? Kennt man den überhaupt? Hier in Deutschland kennt den kaum einer.
Also ich bin selber Jurist und ich muss sagen, mir ist er kein Begriff. Aber was ich hier in den Zeitungen gelesen habe, war eben auch, dass er sehr, sehr gebildet ist, sehr technokratisch. Das habe ich auch gelesen, dass er bisher immer nur so eher im Hintergrund als Berater fungiert hat. Also was ich bisher mit Freunden und Bekannten diskutiert habe, nicht so bekannt bisher aufgetreten. Und ich finde es auch nicht gut, dass er jetzt schon in allen Zeitungen erwähnt wird, dass über ihn geschrieben wird. Und ich denke, dass Mattarella vielleicht zu Recht auch sagt, also man hätte das vielleicht noch nicht so preisgeben sollen. Aber er ist jetzt nicht so ein bekannter Name hier in Italien.
Was wünschen Sie sich heute für Italien?
Ich wünsche mir für Italien, dass es doch wieder einen Ruck gibt zu Europa und dass diese Vorschläge, die im Koalitionsvertrag stehen, diese vor allen Dingen diese Punkte mit Steuerermäßigung, mit Grundeinkommen und, dass man sich da nochmal hinsetzt und Gedanken macht, wie man es finanzieren will, und zwar wirklich realistische Gedanken und nicht so eine Mauer aufbaut, Italien gegen Europa oder Europa gegen Italien, sondern dass man wirklich wieder dahin zurückkommt oder auf die Idee kommt, wie Renzi mal gesagt hat, Europa ist unser gemeinsames Haus.
Gabriele Kreuter-Lenz, die Leiterin des Goethe-Instituts in Rom. Herzlichen Dank. Ach, Italien, vielleicht kommt die Gelassenheit der Italiener ja auch daher, dass sie genau wissen, dass sie auch ohne Regierung ein ganz gutes Leben führen können. Diese Erfahrung haben sie uns ja durchaus voraus, was nicht heißen soll, dass wir uns das zum Vorbild nehmen sollten. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.